Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunal Nachgefragt, dem Podcast der jungen BürgermeisterInnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und für alle, die sich für kommunale Themen interessieren. Es geht um Hintergründe, um gute Ideen und um politische Einschätzungen. Heute sprechen wir über ein Thema, das leider viel zu viele Bürgermeister betrifft: die zunehmenden Anfeindungen und Bedrohungen gegen KommunalpolitikerInnen. Mein Name ist Henning Witzel. Ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks Junge BürgermeisterInnen und leite das Berliner Büro. Bevor wir aber starten, noch ein Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Deutsche Glasfaser ist der führende Glasfaserversorger für den ländlichen und suburbanen Raum. Als privatwirtschaftlicher Anbieter und Pionier der Branche treibt das Unternehmen seit mehr als 10 Jahren den Glasfaserausbau in enger Kooperation mit Kommunen voran. Deutsche Glasfaser setzt dabei auf innovative Planungs- und Bauverfahren, strebt einen flächendeckenden Glasfaserausbau an und ermöglicht anbieteroffene Netze, die einen freien Wettbewerb fördern. Mehr über Deutsche Glasfaser erfahrt ihr unter deutsche-glasfaser.de/kommunen. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Und jetzt zum Thema der heutigen Folge. Beleidigungen in sozialen Medien, Sachbeschädigungen, körperliche Angriffe, die Hemmschwelle für Gewalt gegen Menschen, die sich für das Gemeinwohl engagieren, scheint immer weiter zu sinken. Und das betrifft nicht nur Spitzenpolitikerinnen im Bund und Länder, sondern auch BürgermeisterInnen und Ratsmitglieder in unseren Städten und Gemeinden. Und genau hier anzusetzen, gibt es seit letztem Jahr die Starke Stelle, eine zentrale Anlaufstelle zum Schutz kommunaler Amts- und MandatsträgerInnen. Sie bietet Orientierung und Unterstützung für alle, die Bedrohungen oder Anfeindungen erleben. Was genau die Starke Stelle leistet, wie sie funktioniert und was Betroffene tun können, darüber spreche ich heute mit zwei Expertinnen. Martina Ansorge und Friederike Wistuber von der Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention in Bonn, die Starke Stelle im Auftrag des Bundesministeriums des Innern betreibt. Ganz herzlich willkommen, Frau Ansorge und Frau Wistuber.
Hallo. Hallo und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Ja, spannendes Thema, trauriges Thema, dass man überhaupt drüber reden muss. Wenn man sich die Zahlen anschaut, letztens gab es von der Zeitschrift Kommunal von Forsa neue Zahlen, die belegt haben, dass es noch schlimmer geworden ist. Eine erschreckende Entwicklung. Die Gewalt nimmt zu und zwar nicht nur in Form von Online-Hass, sondern auch direkte Angriffe. Wie erleben Sie das bei der Starken Stelle? Also es gibt es ja jetzt erst ein Jahr, aber mit welchen Fällen kommen Betroffene zu Ihnen?
Also man muss wirklich sagen, dass das Spektrum sehr weit ist. Also Sie haben es gerade schon auszugsweise genannt. Das reicht wirklich von eher verletzenden Handlungen wie Beleidigungen oder auch Verleumdungen. Und das auch sowohl im digitalen als auch im analogen Bereich. Das muss man auch immer ganz klar sagen, dass es sowohl als auch passiert. Und es geht dann auch bis zu Sachbeschädigungen oder auch körperlichen Angriffen, wobei wir jetzt in der Beratungstätigkeit von den körperlichen Angriffen noch keinen hatten, aber am Rande von Veranstaltungen oder in Gesprächen schon davon gehört haben, also uns darüber berichtet wurde.
Wie ist denn eigentlich die Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention? Waren Sie schon vorher mit dem Thema auch befasst oder sind Sie da irgendwie im Auftrag des Innenministeriums zugekommen wie die Jungfrau zum Kind?
Also wir beide sind für die Starke Stelle in diese Stellen gerutscht. Also wir haben vergangenes Jahr die Stellen angetreten, direkt im Projekt und waren von verschiedenen Perspektiven vorher mit diesem Thema betraut. Ich selber komme aus der Extremismusforschung, ich bin Radikalisierungsforscherin und habe somit in den vergangenen Jahren mich viel mit TäterInnenperspektiven befasst, was ein gutes Zusammenspiel mit meiner Kollegin in der Tat geboten hat.
Genau, denn ich war bis 1.3. letzten Jahres Rechtsanwältin mit Tätigkeitsschwerpunkt Opferschutz. So, und habe die Tätigkeit eben auch unterbrochen, um jetzt zu sagen, dass wir die Starke Stelle, dass wir das aufbauen, weil es einfach nötig ist. Und
also
wir die beiden Perspektiven kombinieren. Wo ist
der quasi über dieses Dreivierteljahr, seitdem es die Starke Stelle gibt, hinausreicht? Was ist denn da die Erfahrung? Haben sich die Bedrohungen in den letzten Jahren nach Ihrer Einschätzung verändert? Gibt es da ein Muster oder haben sich die betroffenen Gruppen geändert?
Also was sich durchaus feststellen lässt, ist, dass es besondere betroffenen Gruppen gibt. Und dazu zählen insbesondere Frauen. Nicht nur, dass Frauen vermehrt und im Vergleich zu Männern durchaus stärker von Anfeindungen und Gewalt in ihrem Amt betroffen sind. nicht nur im quantitativen Sinne, sondern auch in der Qualität der Anfeindungen. Also bei Frauen geht es oftmals um sexualisierte Inhalte, das sind Vergewaltigungsfantasien oder ja ähnliche Art der Bedrohung. Außerdem wird bei Frauen immer wieder festgestellt, dass die Familien stärker betroffen sind. Also weibliche Amtspersonen sind oftmals im Fokus von Angreifern, die es eben nicht nur auf die Amtsperson selber abgesehen haben, sondern dann auch die Kinder bedrohen, die Kinder ansprechen oder ja ähnlichen Hass gegen andere Familienmitglieder richten.
Genau, also und was die Zahlen anbelangt, kann man in der Tat diesen Trend leider, muss man konstatieren, dass er immer aufwärts geht. Einmal die BKA-BMI-Zahlen, aber auch das kommunale Monitoring, mit dem wir ja sehr eng zusammenarbeiten, unterstützt. Also ne, BKA, kommunale Spitzenverbände, die Zahlen, die ja eine Längsschnittstudie über Jahre jetzt schon erhoben werden in halbjährlichen Wellen, die immer wahnsinnig gute Daten geben für uns, für die Auswertung und eben auch für die Entwicklung, unter anderem von so einem Projekt wie der Starken Stelle, aber auch noch an weiteren, die zeigen einfach, dass es eher ansteigt, zumindest aber gleich bleibt, je nachdem, aber also welchen Bereich man betrachtet, aber also sie gehen nicht zurück, das muss man sagen, sondern eher im Ergebnis ansteigend, also dass es zunimmt. Ne?
Was die öffentliche Aufmerksamkeit betrifft, ist das Thema natürlich spätestens mit dem Mord an Walter Lübcke 2019 wirklich auch in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Da hat der Bundespräsident Initiative ergriffen und in der letzten Konsequenz ist ja da auch die Starke Stelle sozusagen dann auch ein Ergebnis sozusagen dieses Auftakts. Viele haben gesagt, das ist eine Zäsur und das darf nicht wieder passieren. War es denn vorher wirklich weniger schlimm?
Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Es ist so, dass es bis 2019 kaum Studien gibt, die das Hellfeld beschreiben und somit liegen keine genauen Zahlen vor, wie das Anfeindungsrisiko aussah für kommunalpolitisch engagierte Menschen vor 2019. Auch Como setzt 2019 an. Und ja, dazu muss man sagen, dass seither das Thema von Gewalt und Anfeindung gegen kommunale Amts- und Mandatsträgerinnen auch in der Öffentlichkeit gewachsen ist und damit auch eine größere Sensibilisierung, was durchaus auch zu einem veränderten Anzeigeverhalten führt. Also wenn wir jetzt auch den Anstieg an gemeldeten Zahlen sehen, heißt es nicht unbedingt, dass es jetzt mehr ist, sondern dass mehr angezeigt wird. Das ist ganz schwierig, da die Ursachen zu sehen. Was wir allerdings immer wieder in Gesprächen mit betroffenen BürgermeisterInnen, LandrätInnen hören, ist, dass es aus der Perspektive der Betroffenen durchaus schlimmer wird. Also wir hören immer wieder, früher war das Klima nicht so verroht, wie wir es jetzt wahrnehmen.
Und gerade in der Kommunalpolitik sind ja hören wir oft lange Geschichten, also wirklich, dass man früh eintritt in die Kommunalpolitik und dementsprechend diesen Trend natürlich dann auch wirklich erlebt hat und beschreiben kann. Und da sind eigentlich alle, gerade unlängst wieder, haben wir das von verschiedenen Personen gehört, von denen, die wirklich schon über Jahrzehnte ja in der Kommunalpolitik sich engagieren, dass es eben tatsächlich verrohter ist. Also der Anstand, glaube ich, das ist auch der Respekt, dass das abnimmt.
Und das hören wir sowohl innerhalb der Kommunalpolitik, also unter kommunalpolitisch engagierten Menschen, aber auch was Angriffe von außen angeht.
Also jetzt höre ich aus Bürgermeisterperspektive ganz häufig, dass wenn man vor ein paar Jahren mit einem Vorfall zur Polizei gekommen ist, dann war dann auch oft immer noch mal so zwischen den Zeilen, naja, das gehört ja zum Amt dazu und jetzt stell dich mal nicht so an. Das ist zumindest nach Aussagen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, mit denen ich mich unterhalten habe, zumindest besser geworden. Also es wird auch ernster genommen. Ist das auch eine Beobachtung, die Sie teilen?
Also das ist erstmal schon mal sehr gut, dass das ankommt und so wahrgenommen wird. In der Tat ist das ein ganz wesentlicher Punkt, natürlich die Sensibilisierung der verschiedenen Akteure, die dieses Feld bespielen. Das ist einerseits sind es die Sicherheitsbehörden, also Polizei, Justiz, aber auch Zivilgesellschaften. Und ganz klar ist natürlich der Kontakt zu den Sicherheitsbehörden. Ja, wenn die nicht sensibilisiert sind, kann das schnell, gerade im kommunalen Bereich, ländlicher Raum vielleicht eher von einer Polizeidienststelle eingeordnet werden als eine Beleidigung, die, ich sag mal, im nachbarschaftlichen oder privaten Kontext erfolgt. Und so ist es aber nicht. Also wir haben hier ja Ehrverletzungen häufig, die wirklich in Zusammenhang mit der Ausübung des kommunalpolitischen Mandats oder des Amtes erfolgen, was einen ganz anderen Kontext hat und bedeutet, dass es auch ganz anders einzuordnen ist. Und Aufgabe der starken Stelle ist unter anderem auch die Sensibilisierung da, wo sie vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist, aber dafür zu werben und die zu unterstützen bei eben den verschiedenen Akteuren in diesem Bereich. Und deshalb ist es auch ganz wichtig natürlich, dass wenn die Anzeigerstattung dann erfolgt, dass das direkt bei einer Ansprechstelle erfolgt, in einem Bundesland zum Beispiel, wo es konkret eine INEA-Sicherheitsbehörde gibt oder bei der Justiz. Und dafür sind wir ja da, um dann genau diese Kontakte zu vermitteln.
Mhm. Also Ansprechstellen, die ganz speziell für kommunale Amts- und MandatsträgerInnen geschaffen wurden, wo dann entsprechendes Personal sitzt, was sensibilisiert ist.
Eben diesen Kontext da.
Genau. Da kommen wir vielleicht zu diesem Punkt. Die starke Stelle ist ja sozusagen auch so eine Art Lotsenstelle. Und also nicht, sie wissen alle Lösungen für alle Probleme, sondern sie wissen für die allermeisten Probleme, wer sie lösen kann. Das ist, glaube ich, ja schon ein Unterschied. Vielleicht einfach mal ganz praktisch erklärt, was passiert, wenn sich jetzt jemand bei Ihnen meldet? Wo kommt man da an? Also man ruft die Hotline an und dann passiert was?
Dann kommen Sie bei uns am Telefon raus, würde man sagen. Genau. Und das ist so, dass wenn bei uns das Telefon klingelt, ist es in der Regel so, dass eine Ratsuchende am anderen Ende der Leitung ist, die schon einen langen Weg hinter sich hat. Uns werden sehr komplexe Fälle in der Regel geschildert, wo es nicht erst das allererste Mal war, dass ein Angriff erlitten wurde, sondern die Ratsuchenden rufen mit einer sehr komplexen Lage an. Da gibt es mehrere Problemherde und unsere Aufgabe ist es zum einen, gut zuzuhören, zu schauen, an welchen Stellen bedarf es Unterstützung. Und dabei gehen wir zum einen darauf ein, welche Wünsche auch die Ratsuchenden äußern, in welchen Bereichen sie Unterstützung brauchen, also welche Art der Hilfe sie suchen. Wir hören aber auch genau zu und lesen auch zwischen den Zeilen, weil wir wollen zum einen auf Stellen auch vermitteln, die den Ratsuchenden so vielleicht noch nicht bekannt waren, zum einen, aber auch auf Stellen hinweisen, bei denen die Hemmschwelle, sich bei diesen Stellen zu melden, enorm hoch ist. Also es gibt Ansprechstellen in manchen Ländern, Bundesländern, die ja beim Staatsschutz angesiedelt sind oder auch beim Verfassungsschutz. Und sich da zu melden mit einem Fall, den man selber erlebt hat, ist für viele ein unschönes Gefühl, dass man auch denken mag, ist mein Fall vielleicht schlimm, ist er schlimm genug, sich an diese Art von Stelle zu wenden. Und da versuchen wir eben zu vermitteln und auch aufzuklären, welche Stellen für welche Fälle die richtigen sind.
Hm. Gerade dieser Einwand oder diese Überlegung, ist es schon schlimm genug? Also ergibt das Sinn? Also soll ich mich jetzt wenden an den Staatsschutz oder überhaupt eine Sicherheitsbehörde wenden oder nicht? Also wir sagen ausdrücklich immer alle, die wir schon erreicht haben und erreichen, dass sie sich lieber einmal in Anführungsstrichen zu viel als zu wenig bei uns melden sollen, damit wir frühzeitig einfach überlegen, was gibt es für Angebote, was kann man tun, damit auch diese Sorge, diese Last des Überlegens, ist es strafrechtlich relevant oder nicht, das alles, was man sich so fragt, damit das gar nicht so lange bedrückt, sondern wir schauen, dass man zügig entlastet und unterstützt.
Hm. Wir hatten jetzt einen Bürgermeister aus dem Netzwerk, der hatte vor einiger Zeit, morgens bringt sein Kind in die Kita oder will es in die Kita bringen, Kind geht schon mal raus und sagt, Papa, hier liegt eine Schweinekopfhälfte auf der Treppe. So. Was ist das erstmal? Also wen rufe ich denn da an? Die Polizei? Mhm. Oder ist das sozusagen schon eine Straftat, die da passiert? Es ist bis heute, glaube ich, wenn ich mich erinnere, nicht wirklich rausgekommen, um was es da wirklich ging. Es gab keine Bekennerschreiben. Es war nicht zuzuordnen irgendwie einer politischen Handlung, dass es eine Reaktion drauf war, du willst hier, weiß ich was, eine Windkraftanlage hinbauen und das will ich nicht oder gar nichts. Es war einfach nur, es lag da. Es kann ja auch einfach nur maximaler schlechter Geschmack, ein fürchterlich schlechter Scherz gewesen sein. Da haben sich vielleicht Leute gedacht, das ist lustig, war es aber nicht. Wie helfen Sie da sozusagen, das einzusortieren? Weil, wie gesagt, ist das jetzt schon Staatsschutz oder ist das noch eigentlich mal den Eltern Bescheid sagen, dass das so nicht geht?
Das würde ja voraussetzen, dass man den Täter kennt.
Dass man weiß, wer es ist.
Genau. Also ansonsten machen wir das nicht so, dass es darum geht, dass wir eine strafrechtliche Einschätzung vornehmen. Das machen wir nicht. Also wir überlegen, was liegt jetzt vor? Was kann man tun? So, also das ist natürlich maximal belastend, aber wenn die Familie jetzt so damit konfrontiert wurde Und einerseits ist es so, man weiß ja nicht, welchen Hintergrund es hat. Also vielleicht gab es irgendwelche Andeutungen, das wäre jetzt alles Hypothese, das brauchen wir ja nicht. Zu überlegen, naja, aber es ist schon was, was im kommunalpolitischen Kontext zu sehen ist. Also die Polizei, die Sicherheitsbehörden zu kontaktieren, um diesen Vorfall jedenfalls zu melden. Denn ne, das ergibt auf jeden Fall schon mal Sinn. Also da würden wir gucken, welche Ansprechpartner, welche Ansprechstelle ist bei den Sicherheitsbehörden dafür zuständig. Darüber hinaus ist es so, je nachdem, also auch da möchte ich jetzt keine Hypothesen aufstellen, aber wenn so etwas passiert, ist es in aller Regel so, dass da schon ein nachhaltig negativer Einfluss auf diese Familie ja oftmals erfolgt. Und dann ist es auch an uns zu überlegen, mit eben den Ratsuchenden, nicht über den Kopf hinweg, also wir sind echt streng bedarfsorientiert, aber zu überlegen, wie kann man vielleicht auf einer ganz anderen Ebene unterstützen und entlasten. Und
Resilienz stärken.
Sowas, genau. Oder dann in der Tat überlegen, gibt es eine psychosoziale Unterstützung, Begleitung für den Moment, vielleicht für die Familie, nicht nur für den Ratsuchenden. Der sagt für sich, also der oder die Bürgermeisterin sagt vielleicht, ich kann das eigentlich ganz gut für mich verpacken, aber jetzt merke ich, dass meine Familie darunter leidet. Also da ist es auch so, wenn wir so etwas hören, dass wir dann wirklich überlegen, welche Angebote könnten hier passen, entlasten und unterstützen und dann eben über das reine Sicherheitsbehördliche zum Beispiel hinaus dann auch Vorschläge machen.
Jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Initiativen, ist ja eben auch schon angeklungen, Stark im Amt, es gibt Hate Aid, es gibt in Bundesländern spezialisierte Staatsanwaltschaften, Beratungsstellen an Universitäten und so weiter und so fort. Was unterscheidet jetzt dann die starke Stelle von diesen Angeboten? Haben Sie die jetzt alle im Blick, was die machen und sagen, okay, der ruft jetzt aus Nordhessen an und da ist dann die Uni Marburg oder was auch immer irgendwie prädestiniert für. Und wenn er jetzt dann irgendwie aus Bayern anruft, dann ist es dann aber die in Passau oder die haben da irgendwie die Einrichtung oder da lieber direkt an die Landespolizei. Wie organisieren Sie das? Haben Sie da eine Datenbank?
Ja, ganz genau so. Wir sind die Verweisberatung, die geschaffen wurde. Ja, weil der Bedarf erkannt wurde, dass es schon tolle Angebote in den Ländern und in den Regionen gibt. Allerdings mitunter auch die Übersicht fehlt. Also was gibt es wo für mich, für welchen Fall? Und so sind wir als starke Stelle, als Verweisberatung geschaffen worden, die in der Tat eine wirklich große und auch stetig wachsende Datenbank hat, in die wir gucken können mit verschiedenen Schlagworten und schauen, welche Ansprechstelle vor Ort für den Ratsuchenden in dem Fall passend ist. Mhm. Und da sind dann diese Stellen, die Sie auch genannt haben, Hate Aid, Stark im Amt, das sind in der Tat unsere Netzwerkpartner, mit denen wir zusammenarbeiten und verweisen. Ja.
Obwohl ich sagen muss, dass wir die Uni Marburg noch nicht im Portfolio hätten.
Die habe ich jetzt auch gerade.
Ah, verdammt. Also ich dachte so, okay, das schreiben wir uns direkt auf. Also als Sie das eben nannten, es gibt ja das System von Law Clinics. Also falls Sie an sowas dachten, das hätten wir jetzt noch nicht, aber
aber ja, so sind wir eben auch stetig wachsend.
Genau.
Also wir hören regelmäßig auch von Initiativen, die wir so noch nicht kannten. Und da nehmen wir dann direkt Kontakt auf und ja, versuchen dann stetig neue Kontakte auch in unsere Datenbank einzuspeisen.
Aber es ist schon so, dass Sie auch dann verweisen auf Angebote jetzt aus der Zivilgesellschaft, die ankommen. Ja. Es gibt ja da auch Vereine, die sich zum Thema Resilienz für Mandatsträger irgendwie auch engagieren. Also die haben Sie sozusagen auch. Es ist jetzt nicht nur reine Verweise auf andere staatlichen Stellen.
Nein, absolut nicht. Also unser Netzwerk ist breit aufgestellt. Wir haben Ansprechstellen zum einen in der Justiz, Schwerpunkt Staatsanwaltschaften. Wir haben Kontakte in den Sicherheitsbehörden, da die vorhin schon genannten Ansprechstellen in den Polizeien für Amts- und MandatsträgerInnen. Aber ganz wichtig sind auch zivilgesellschaftliche Akteure für uns. Ja.
Also eben, da gibt das ist ja wirklich sehr diverse Angebote, die reichen von einer kommunalen Konfliktberatung, also für Streitigkeiten, Probleme innerhalb, außerhalb der Gremien, bis zu auch der EAF, also ne, frauenspezifische Fortbildung auch noch, die ja wirklich sehr praxisrelevant und unterstützend sind, Netzwerke. Also klar, das gehört absolut dazu. Es ist ja unsere Aufgabe tatsächlich als starke Stelle zu monitoren und dann wieder zu schauen, fehlt vielleicht noch was? Also wenn uns das eben auffällt, dass wir dann mit den kommunalen Spitzenverbänden, mit denen wir natürlich sehr eng auch zusammenarbeiten, dass man überlegt, so, wenn es noch ein weiteres Angebot braucht, wie kann das geschaffen werden? Also wir sind da wirklich immer am Bedarf orientiert und entwickeln das Angebot dann entsprechend noch weiter.
Ist das jetzt gerade, ne, wenn Sie sagen, entwickeln das weiter, beziehungsweise Leerstellen. Ansonsten bei Gewalt wird ja immer sozusagen dann der externe Gewalttäter, der gegen den sozusagen internen unschuldigen Kommunalpolitiker, Kommunalpolitikerin irgendwelche anonymen Sachen im Netz postet oder Steine ins Fenster wirft, Reifen aufgestochen und so weiter, was man dann alles schon gehört hat. Was ist denn, wenn der Feind von der anderen Seite kommt, innen steht? Sind Sie da auch Ansprechpartner? Also wenn gab jetzt immer wieder Beispiele, wo sozusagen das Verhältnis Bürgermeisterin, Bürgermeisterrat komplett zerrüttet, wo man dann, wo Abwahlanträge gestellt werden und wo hinterrücks irgendwelche Geschichten erzählt werden, Anzeigen gegen Kommunalpolitiker, die ja dann sozusagen auch einen eindeutigen Absender ganz oft haben. Sind Sie da auch tätig?
Absolut. Also auch in der starken Stelle bekommen wir mit, dass innerhalb der Kommunalpolitik das Klima zunehmend verroht. Und wenn es da um Streitigkeiten unter Amtsträgern geht, dann sind wir da genauso ansprechbar. Und ja,
aber wie ist das dann mit der Parteilichkeit? Wäre sie ja sozusagen auf eine Seite. Also dann.
Wir sind ja nicht. Also wir sind ja unparteilich. Also ich meine, jeder, der sich an uns wendet. Also und wir sind zur Anonymität natürlich sowieso ja verpflichtet. Also ne, das ist ja ganz klar, dass alles anonym die Beratung erfolgen kann, wenn es gewünscht ist. Aber wir nicht, wenn beide Parteien anrufen, wir sagen, die Gegenpartei hat gerade vor einer Stunde sich schon gemeldet. So ist es ja nicht.
Aber wir helfen jeder anrufenden Person. Also auf welcher Seite des Streits auch immer die sich befindet. Wir helfen wirklich jeder, die bei uns anruft und das auch aus dem gesamten politischen Spektrum.
Kommt es denn dann auch mal vor, dass Sie sagen, ich glaube, da hast du dich verrannt. Da wäre es doch vielleicht besser, wenn man einfach mal doch nochmal das gemeinsame Gespräch sucht, weil vielleicht ist da ja gar nichts.
Also, was wir schon oft machen, ist tatsächlich einfach, weil, wie meine Kollegin ja schon gesagt hat, dass ein oftmals sehr komplexer Lebenssachverhalt geschildert wird. Also das ist nicht eine Beleidigung oder sowas gewesen. So, und dann ist es oftmals so, dass das erstmal sortiert werden muss tatsächlich. Also ne, was jetzt wie gelaufen ist. Und das Urteil darüber zu fällen, ob jetzt etwas verrannt ist oder nicht, das machen wir einfach natürlich nicht. Was wir überlegen, ist einfach tatsächlich, welche Hilfsmöglichkeiten gibt. Wenn jemand manchmal im Gespräch von sich aus schon sagt, ach, vielleicht würde ich aber das und das nochmal irgendwie überlegen, dann soll er das machen. Und wir können auf Angebote hinweisen, die dann in Anspruch genommen werden oder eben auch nicht. Das ist ja freie Entscheidung dann letztlich.
Im Nachgang zu einem Anruf bei uns in der Schrankstelle ist es auch so, dass wir in der Regel eine E-Mail an die ratsuchende Person schicken, wo wir dann die Punkte zusammenfassen. Also es muss niemand mit Zettel und Stift neben dem Hörer sitzen und mitschreiben, welche Kontakte wir anbieten können, sondern wir führen dann eine Liste auf und den Ratsuchenden bleibt es dann zu entscheiden, welche Angebote sie annehmen. Manches vielleicht einfach im Hinterkopf behalten, anderes auch vielleicht gar nicht drauf eingehen. Also da können wir nur Tipps geben und ja, die Angebote rausgeben und dann müssen die Ratsuchenden selber schauen, welche Angebote es für sie schlussendlich passen.
Gibt es auch Präventionsangebote, die Sie haben, also wenn noch nichts passiert ist?
Absolut. Also wir haben einige Präventionsangebote, auf die wir verweisen können und das auch sehr, sehr gerne tun. Hier zeigt sich allerdings, dass sehr selten bei uns explizit angerufen wird, um nach Präventionsangeboten zu fragen. Das deckt sich auch durchaus mit den Zahlen oder dem, was wir aus Gesprächen mit KommunalpolitikerInnen hören, dass eben der Tag hat nur 24 Stunden und wenn man dann ehrenamtlich in einem Amt ist und daneben noch den Broterwerb, da ist die Frage, wo passt hier ein Präventionsangebot rein? Und das sehen wir schon, dass auch Angebote geschaffen werden, die diese Zielgruppe auch im Blick haben und dann das hinsichtlich des Umfangs oder der Zeit, wann das Angebot stattfindet, auch anpassen, dass es auch zunehmend passt. Und da haben wir auch durchaus was im Angebot. Durchaus.
Aber ich stelle das nochmal vor. Also es gibt ja ganz oft so Situationen, wo man, klar ist immer das Präventionsparadoxon, dass man sozusagen eigentlich erst sich meldet, wenn es zu spät ist. Aber gerade bei den Fällen, wenn man die sich genauer anguckt, stellt man bei vielen, glaube ich, fest, dass es so Punkte gibt, wo man vorher hätte schon hellhörig werden können. Was sind denn solche Punkte?
Naja, also nehmen wir den Bereich Social Media. Das ist eigentlich nur ein klassisches Gebiet, wo man präventiv, also wo man sich schon schützen kann. Das geht los bei einer Zwei-Faktor-Authentifizierung, also bei so Sicherheitsmaßnahmen. und leitet dann über zu, wie bereite ich mich quasi, so gut es eben geht, auf so einen Shitstorm schon mal vor. Also habe ich eine Handlungsstrategie? Weiß ich, wer für mich vielleicht meine Nachrichten checkt, damit ich nicht selber immer diejenige bin, die es zu bearbeiten hat? Jetzt darf man nicht vergessen, dass wir uns in der Kommunalpolitik bewegen. Und wenn man auch dann noch ehrenamtlich ist, dann hat man nicht so ein Team wie auf Landes- oder Bundesebene dahinter. Aber auch da ergibt es Sinn, vielleicht das schon mal vorweg zu überlegen, was passiert, wenn ich mich in den sozialen Medien bewege? Wie gehe ich damit um, so einen Plan B zu haben? Also das sind schon mal so Momente, wo man im digitalen Bereich sich schon mal was überlegen kann. Im analogen Bereich gibt es mittlerweile auch Angebote, wenn man weiß, dass es konfliktträchtige Bürgerversammlungen zum Beispiel gibt. Also das hört sich jetzt ja platt an, aber das kann beginnen bei der Raumanordnung, dass man das nicht mehr so macht. Auch es gibt ein Podium und dann gibt es ein Saalmikrofon, was aber rumgereicht wird. Also da gibt es ja so ganz praktische Hinweise, die sich so wahnsinnig banal anhören, die aber, habe ich auch schon festgestellt, in den Gesprächen nicht zwingend schon bekannt sind, also so verinnerlicht. Und eben, das mag banal klingen, kann aber schon mal auch ein bisschen helfen, um Situationen ja etwas eher in der Hand zu behalten.
Kenntnisse über Moderationstechniken sind nicht so unbedingt verkehrt.
Richtig, sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank. Genau.
Gucken wir mal vielleicht über die Grenzen hinweg. Das sind ja jetzt Themen, die jetzt selbst hier in Deutschland sehr stark beschäftigen, aber die ja nicht auf Deutschland beschränkt sind. Wie machen denn andere Länder das? Haben Sie da irgendwie einen Überblick oder Kontakte, wie das in England, Frankreich, Niederlanden und woanders irgendwie gehandhabt wird? Haben die gleichen Probleme oder?
Also das ist eine sehr spannende Frage, die uns auch ein bisschen umtreibt. Und wir hatten unlängst ein längeres Gespräch mit einer Schweizer Wissenschaftlerin, die im Auftrag der Regierung da auch Daten erhebt und eben zu diesem negativen Phänomen der Gewalt gegen, aber dann auf allen Ebenen Politikerinnen und Politikern wissenschaftlich arbeitet und eben ihrerseits auch auf die starke Stelle aufmerksam geworden ist. Und wir feststellen mussten, dass dieses Phänomen einfach auch in der Schweiz bekannt ist und steht aber auch auf unserer To-Do-Liste auf jeden Fall zu schauen, wie ist das zum Beispiel in Frankreich, also in anderen Staaten, wie wird das gehandhabt? Gibt es da vielleicht auch gute Ansätze, also Good Practice-Beispiele, von denen wir auf jeden Fall noch was lernen könnten? Also ich denke, der Austausch ist da in jedem Fall wichtig, ist aber, um darauf zurückzukommen, bis auf Schweiz noch nicht so konkret gewesen.
Also noch ein Feld, in dem man aktiv
ist. Auf jeden Fall.
Durchaus, ja.
Das hat ja auch oft was damit zu tun, dass diese Angriffe machen ja was mit Menschen, machen was damit. Das wird immer wieder berichtet, dass dann viele Leute sich dann jetzt doch zwei oder drei oder viermal überlegen, ob sie das machen. Gerade übrigens dann auch wieder Frauen, die dann sagen, ach nö, muss ich mir jetzt nicht antun. Gerade wenn sozusagen dann die Angriffstechniken ja dann auch so frauenspezifisch häufig sind, dass man dann sagt, nö, muss ich mir nicht antun. Heißt, dadurch kriege ich natürlich immer schwieriger, auch Frauen oder bestimmte Zielgruppen aktiviert in der Kommunalpolitik mitzumachen. Und damit habe ich das, was eigentlich passieren soll, also die Bevölkerung zu repräsentieren, auch in den ganzen Entscheidungen natürlich überhaupt immer schwieriger umgesetzt. Das ist dann natürlich irgendwann auch ein Demokratieproblem. Ist das in der Politik wirklich so angekommen? Also in der Sonntagsrede ist es angekommen? Ist es in der Praxis auch angekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also sonst würde es zum Beispiel die starke Stelle nicht geben. Sonst würden die KOMO-Zahlen, also das kommunale Monitoring, ne, seit 2021, glaube ich, Herbstbefragung war die erste. Auch das ist etwas, da ist es so, und ich bin ja nur Praktikerin und nicht aus der Wissenschaft, wie meine Kollegin, aber da ist es mal gelungen, aus der Wissenschaft diesen Transfer in die Praxis herzustellen. Und das finde ich schon wirklich, fand ich eine super Sache. Und deshalb sind diese Zahlen auch so wahnsinnig wertvoll. Denn unter anderem kam dabei auch raus, oder stetig eigentlich kommt immer wieder, wird es bestätigt, dass zum Beispiel Beratungsstellen in der, also 2-prozentigen, korrigiere mich gerne, aber also in einer wirklich sehr geringen Quote nur von den Betroffenen aufgesucht werden. Weshalb man auch gesagt hat, ja, warum ist das eigentlich so? Und warum werden so wenig Anzeigen erstattet? Und darüber ist man dann ja auch gekommen zu sagen, okay, dann müssen wir da was dran tun. Also von daher politisch ist das gesehen. Es gab den Aktionsplan gegen Rechtsextremismus des BMI. Da war ja dann eben die Einrichtung der Allianz zum Schutz kommunaler Amts- und Mandatstragender. Das war ein Punkt davon. Und diese Allianz hat dann wiederum auch eigene Vorschläge ja unterbreitet. Und davon war tatsächlich einer, der Einrichtung einer bundesweiten Ansprechstelle, obwohl ja alle aufschreien, wenn es darum, also die Gefahr besteht, Doppelstrukturen, ne? Mhm. Wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, zu erschaffen, weil die kein Mensch braucht. Das ist, also das braucht es nicht. Tatsächlich braucht es aber eben doch eine Stelle, an die man sich niederschwellig wenden kann. Und das ist eben genau der Ansatz und die Aufgabe der starken Stelle. Und dann, da haben, brauchen wir uns nicht zu wiederholen, ne?
Genau.
Verweisen wir an die entsprechenden.
Genau, also wenn der Schweinekopf dann auf der Treppe liegt, dann muss ich jetzt nicht erst irgendwie mir überlegen, oh Gott, wer ist denn jetzt in meinem Bundesland zuständig für sowas?
Und
sondern das, dass ich eine zentrale Anlaufstelle habe und die mir dann sagt, okay, in Bayern müsstest du dich dahin wenden, in Hessen dahin.
Genau.
Und so weiter.
Ja, weil durchaus die Anfeindung ja auch eine große Gefahr für die Demokratie darstellen. Jetzt haben die jüngsten Komo-Zahlen leider auch gezeigt, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass 28% der Befragten nicht erneut anzutreten. Und da ist Phänomene, die mit Anfeindungen und Hass zu tun haben, nur ein Teil der Antworten, warum Menschen überlegen, nicht erneut in die Kommunalpolitik anzutreten. Aber er ist durchaus ein Aspekt dessen. Und wenn die starke Stelle da beitragen kann,
zu entlasten und zu unterstützen.
Genau, dann ist damit auch unsere Aufgabe erfüllt.
Jetzt ist ja auch ein wichtiger Aspekt, dass man sozusagen auch ein Stück weit öffentliche Aufmerksamkeit schafft, damit die Leute auch sehen, das geht so nicht, dass man da wirklich auch nochmal einen Stopp macht. Jetzt hat das natürlich auch immer einen zweischneidigen Effekt, weil wenn ganz viel drüber berichtet wird, gibt es natürlich auch immer diese Nachahmungstäter, die dann sagen, ach guck mal, könnte ich ja jetzt auch mal mit meinem Bürgermeister machen. Das hat ja in der anderen Kommune funktioniert, die es vielleicht sonst gar nicht gemacht hätten. Ist das, also wir haben so ein bisschen so die Erfahrung, bei uns melden sich ganz oft Medien, die dann fragen, bei Ihnen wahrscheinlich noch viel mehr, oh, ich möchte mal mit so einem Bürgermeister reden, der aber so richtig ordentlich beleidigt, bedroht oder was ich was wäre, am besten noch mit Messer im Rücken und so weiter. Wir sagen dann immer, nö, gibt's bei uns nicht. Bei uns gibt's sozusagen den theoretischen Ansatz, da können wir gerne drüber reden, aber wir machen jetzt keine, Journalismus irgendwie Witwenschubsen, also dass wir irgendwie dann halt die Betroffenen dann irgendwie nochmal vor die Kamera zerren. Ja, es gibt manche, die dann auch offen drüber reden, ganz oft ist dann aber der Effekt keine Solidarisierung, oh du Armer, warum, dass dir das passiert ist, sondern, ach guck mal, irgendwas wird schon dran sein und es wird schon irgendwie zurecht sein und stell dich mal nicht so an und du kriegst genug Geld dafür und so weiter. Dass dann auf sozialen Medien da dann Leute dann ankommen, also das haben wir jetzt schon mehr als einmal erlebt, dass es dann bei einem relativ neutralen Bericht in einem öffentlich-rechtlichen Regionalfernsehen und da war dann quasi der Wunsch, wenn sowas passiert, dass Leute sich mal hinstellen und sagen, stopp, so geht das nicht. So, das war der formulierte Wunsch. Und darauf kam dann als Reaktion über die Social-Media-Kanäle, dass man sich doch nicht so anstellen soll und so weiter. Also eigentlich klar auf niedrigerem Niveau, aber schon auch ein Stück weit eine Retraumatisierung. Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, wenn das sozusagen, also wenn Opfer zu sehr in die Öffentlichkeit gehen, sollte man lieber sich dann irgendwie hinstellen und sagen, das ist mir passiert? Oder sollte man das lieber mit professioneller Unterstützung und so weiter, mit Justiz, aber eben nicht so öffentlich machen? Was ist da besser oder wahrscheinlich?
Ich glaube, also wir könnten jetzt spekulieren, aber das wollen wir mal, also ich würde das sein lassen. Was man sagen kann, ist, dass es sowieso eine höchstpersönliche Entscheidung immer ist, der Umgang mit diesen Anfeindungen, mit diesem Hass und Gewalt. Denn eins ist ganz klar, also egal welche Qualität das hat, das gehört nicht zu den Aufgaben in der Kommunalpolitik. Ich glaube, da muss man einfach mal wirklich klar sein und da auch nicht vertun, das ist jetzt schwerer, weniger schwer, Straftaten auszuhalten. Das muss keiner. Also ich wüsste nicht, warum nur in Anführungsstrichen, weil man auch noch zum Gemeinwohl etwas tut, dass man da Straftaten aushalten soll. Also das muss eine klare Kante haben und die wird auch gezeigt in einigen Ländern besonders stark, eben in der Verfolgung entsprechend im Ermittlungsverfahren und auch bei der Justiz und so. Aber wie damit umgegangen wird, das ist eine höchst individuelle Opfersicht auch. Das darf man wirklich nicht vergessen, denn man muss die Entscheidung schon treffen, ob man darüber sprechen möchte oder eben nicht und wohl wissend, dass es verschiedene Arten von Reaktionen ja geben kann. Also, aber das, was Sie eingangs sagt mit dem Nachahmungseffekt, also würde ich jetzt auch als Spekulation erstmal ansehen, ist uns jetzt auch noch nicht so untergekommen. Aber
also es gibt in den USA halt Erhebungen, weil da ja diese, jetzt so fand, weil die Amokläufe in den USA halt deutlich häufiger stattfinden, dass es da in der Tat schon auch quasi Nachahmungseffekte gibt, dass es dann zu bestimmten Zeiten, wenn ein besonders medienaufmerksamer Fall irgendwie war, dass danach die Chance, dass das schnell wieder passiert, deutlich steigt. Also da gibt's in den USA wohl erste Erhebungen. Das war jetzt in diesem Zuge der ganzen Anschläge jetzt vor der Bundestagswahl, die auch mal in der Diskussion, da gibt's in Deutschland wohl noch keine Zahlen zu diesem Bereich. Aber deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das natürlich auch im kommunalen Bereich eine Rolle spielt. Und was eben auch jetzt in der aktuellen Berichterstattung in den letzten Monaten war, war ja diese Thematik mit Robert Habeck, der irgendwie dann Leute angezeigt hat und auf einmal dann auf eine Täter-Opfer-Umkehr stattgefunden hat. Und er war der, der sozusagen als Staatsvertreter seine Macht ausnutzen würde, um da einen armen Großvater, der nichts anderes gemacht hätte, angeblich als seine Meinung zu sagen, mundtot zu machen. So. Und das kann einem ja als Bürgermeister auch passieren. Also ich glaube, das ist jetzt nichts, was viele Bürgermeister ermutigt hat, da besonders ihre Aktivitäten zu steigern. Oder wie schätzen Sie das ein?
Also wenn ich da direkt kurz anknüpfen kann. Wichtig ist doch, dass man für sich weiß und das auch mit seinen Kollegen und im Zweifel auch im Rat fraktionsübergreifend. Ganz klar ist, dass Gewalt, Hass, Anfeindungen, dass das nicht dazugehört. So, und wenn man da, das wurde uns auch schon gespiegelt, wenn man da das schafft als Gremium, also bleiben wir auf der Ebene gerade, weil wir ja in der Kommunalpolitik sind, auf dieser Ebene das nach außen schon mal zu transportieren, dann hat das eigentlich für die Ratsuchenden, die wir jetzt schon im Gespräch hatten und da den Rücklauf, ein unterstützendes Moment, was wirklich enorm, also wirklich wichtig war. Was von außen dann noch an Reaktionen auf zum Beispiel eine Anzeige oder so erfolgt, das hat man natürlich nicht mehr ganz in der Hand. Ich meine, im ländlichen Bereich, im Zweifel, also viele Täter sind da einfach mal bekannt, Täter und Täterin. So, also das kann nochmal ganz andere Auswirkungen haben. Deshalb, also ich halte mich bei Spekulationen zurück. Die Entscheidung, wie man damit umgeht, die muss man tragen. Aber Straftaten sind nun mal Straftaten. Also wenn die angezeigt werden, wird auch ermittelt.
Ja, wir können höchstens dazu beitragen, an Stellen zu verweisen, die unter anderem beraten können, wie umzugehen ist oder welche Möglichkeiten es gibt, in die Öffentlichkeit zu treten oder auch nicht und welche Reaktionen gegebenenfalls zu erwarten sind. Das hören wir durchaus, dass da ein Beratungswunsch besteht.
Also auch das, wie damit umgehen. Also
genau.
Nicht nur Anzeige stellen, fertig und dann lassen wir das laufen, sondern ist eine begleitende Kommunikation, nenne ich es jetzt mal, dass man die sozusagen, dass da auch einen Bedarf gibt, da auch gestärkt zu werden.
Durchaus auch Umgang mit Presse, also wie mit welchen Delikten, die mir widerfahren sind, gehe ich an die Presse? Wie kommuniziere ich das? Wie stellt man Sachverhalt dar? Da besteht ja Beratungsbedarf, das hören wir immer wieder.
Ja, und auch, also ich meine, das Strafrechtliche ist das eine, es gibt auch noch Zivilrechtliche, also es gibt ja verschiedene Arten auch, sich zu wehren. Ne? Und dem Grunde nach eben, ne, besprechen wir dann mit den Ratsuchenden so, was für Optionen vielleicht da sind und verweisen dann oder empfehlen dann tatsächlich rechtlichen Rat, also eine Rechtsanwältin, Rechtsanwalt zu kontaktieren, um sich dahingehend beraten zu lassen, ist jetzt einerseits die Anzeige das Richtige oder eine Unterlassungserklärung. Also, ne, und es gibt so verschiedene Mittel und ja, wie man sich wehren kann.
Mhm. Aber wenn wir jetzt auf diesem juristischen Bereich sind, wir hatten am Anfang schon mal, dass jetzt die Polizei das ernster nimmt, als das vielleicht noch vor 8, 9 Jahren der Fall war. Ist denn die Strafverfolgung konsequent genug? Es ist immer in der politischen Diskussion, dann müssen wir die Strafen verschärfen. Das ist immer so ein Schnellschuss, der gerne dann rausgehauen wird und dann hat man ja angeblich was gemacht. Reichen denn der Instrumentenkasten, reicht der aus, Ihrer Meinung nach? Wird der ausgenutzt oder sind da noch sowohl auf der Ebene, dass das dann auch ernst genommen wird, auch auf staatsanwaltschaftlicher Ebene und so weiter und auch Richter? Oder muss da noch nachgeschärft werden? Braucht es da noch mehr Instrumente?
Also das, was man wirklich sagen kann, ist, dass es ernst genommen wird. Also dass genau, also für die kommunalpolitisch Tätigen und für die sind wir ja zuständig, dass das ernst genommen wird. Und zwar auf den verschiedenen Ebenen, also beziehungsweise in den verschiedenen Säulen. Und da muss man wirklich sagen, dass eben diese Einrichtung von entsprechenden Ansprechstellen gerade dafür ja da ist, dass eben ein sensibilisierter Umgang direkt erfolgt bei der Anzeigenerstattung. Dass es nicht so ist, dass jemand bei der Polizei, also sich dann entschließt, eine Anzeige zu erstatten, denn das ist etwas, damit trägt man sich ja. Also das macht man nicht leichtfertig, ne? Und dann vielleicht verwiesen wird auf, ja, komm, so schlimm ist nicht, kommt auch nichts bei rum. Das ist, wird immer gerne gesagt, ne? So, also deshalb wichtig, in den Sicherheitsbehörden Ansprechstellen zu haben. In der Justiz, General, also Schwerpunkt Staatsanwaltschaften, sensibilisierte Gerichte auch. Also man, ne, man schaut, dass man eben genau für diese Arbeit, fürs Gemeinwohl, für diesen Kontext da sensibilisiert und entsprechend weiß man, es wird ernst genommen. Natürlich weiß man nie, was bei so einer Anzeige eben in der Tat bei rumkommt, ne? Aber sie deshalb nicht zu stellen. Also ich meine, eins ist klar, die Strafverfolgungsbehörden können nur das gegen das ermitteln oder ne, was ihnen vorliegt, also was zur Anzeige gebracht wurde. Also von daher, es wird ernst genommen und es gibt Tatbestände, ne, es gibt auch eben dieses Runterbrechen auf die kommunalpolitische Ebene, also von ehrverletzenden Delikten. Also das, es hat sich ja was getan auch im Laufe der Gesetzgebung jetzt schon. Ob es jetzt reicht oder nicht, ob es schärfere Strafen braucht, das ist wirklich, also das wäre nochmal eine eigene Sendung wert, tatsächlich, Herr Witte. Also da, das würde zu weit führen. Es gibt schon vieles und wir sehen eben, dass in den Ländern, also dass es präsent ist, genau dieses Problem zu bekämpfen. Also wirklich um mit den Instrumentarien, die man jetzt jedenfalls schon hat.
Die Finanzierung der starken Stelle ist bis 2027 zugesagt. Das war damals in der Allianz zum Schutz kommunaler Amts- und Mandatsträger, wo das Netzwerk ja auch mit vertreten war, schon eine ziemlich diffizile Situation, weil eigentlich, als wir die Vorschläge machen wollten, kam dann irgendwie Haushaltssperre und man muss ganz viel sparen. Und ja, das hat keiner gesagt, aber man hat so ein bisschen irgendwie gespürt, am besten machen wir lauter Vorschläge, die nichts kosten. Das haben wir aber nicht gemacht. Und auch die Innenministerin hat damals wohl sich so ziemlich dafür eingesetzt, dass irgendwie Gelder sozusagen dann zusammengetragen werden, aber das eben bis 2027. Immerhin, aber danach wird das Thema ja sicherlich nicht vom Tisch sein. Wie geht's denn danach weiter?
Ja, das ist spannend. Das wird sich zeigen. Also bis dahin versuchen wir, die starke Stelle auf die stabilsten Beine zu stellen, die es dann braucht, ja, um weiter in dem Themenfeld tätig zu sein und auch weiterhin als Ansprechstelle hoffentlich fungieren zu können, weil, wie Sie gesagt haben, wir können nicht davon ausgehen, dass nach 2027 das Problem gelöst ist und es diese Art der Ansprechstelle nicht braucht. Also das bleibt, ja, zu sehen.
Also was ja auch unsere Aufgabe ist, ist die Vernetzung der Partner innerhalb, also unter, dass man einander kennt und dass Strukturen hoffentlich auch wirklich stabil sind. Klar ist es immer auch noch personenabhängig, aber immer häufiger hat man, glaube ich, Funktionspostfächer, also dass es nicht mehr ganz so personengebunden ist. Wir haben noch ein bisschen Zeit, also das mit den sehr stabilen Beinen, Füßen, ja, das ist das Ziel.
Ja, und diese Art, diese Netzwerke gehen ja nicht verloren, sondern bleiben ja hoffentlich bestehen, so das Ziel.
Was wäre denn Ihr Wunsch an die Politik, aber eben auch an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wie sie sozusagen sich auch für die starke Stelle natürlich mit einsetzen sollen oder auch für das Thema mit einsetzen sollen?
Also da tue ich mich jetzt total schwer, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern nochmal, also bei dem Ganzen, was sie machen und dafür...
Bei denen könnte man also sagen, nutzt es. Dass
nee,
erst
ja,
mal
ja, das
eine hohe, Zahl der
und bekannt machen, bitte, dass es auch wirklich im Gremium, im kleinsten Gremium, weit weg, dass es überall bekannt ist. Vielmehr ist es eigentlich uns ein Anliegen zu danken für genau diesen Einsatz. Also und wirklich zu sagen, melden Sie sich bei uns, damit wir wirklich schauen können, gibt es Entlastungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für die individuellen Fälle, die wir da haben. Und ansonsten...
Und scheuen Sie sich nicht anzurufen.
Genau,
also uns ist ganz wichtig zu sagen, Sie brauchen keinen komplexen Sachverhalt, um bei uns anzurufen, nur weil das in der Regel so ist, sondern lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig.
Genau, oder auch per E-Mail kontaktieren und dann machen wir auch einen Termin. Also wir richten uns wirklich auch mit den Gesprächszeiten da absolut nach den Ratsuchenden.
Und niemand muss vorher, das sollten wir auch nochmal sagen, weil das hören wir immer wieder, muss es strafbar sein, bevor ich mich bei Ihnen melde? Und das ist nicht so. Also
es muss belastend sein.
Genau. Es muss persönlich belastend sein oder auch nicht. Wie gesagt, wir würden uns ja auch freuen, Anrufe zu bekommen für präventive Angebote. Also uns kann man ja zu jeglichen Themen in dem Bereich kontaktieren.
Sehr schön. Ja, ich glaube, das Gespräch hat sehr schön deutlich gemacht, dass die Bedrohung von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern kein individuelles Problem ist. Also niemand wird deswegen angegriffen, weil er der Mensch ist, der er ist, sondern weil er in diesem Amt ist. Und das gilt es zu verhindern. Das darf nicht sein, dass Menschen, die sich für unser Gemeinwohl einsetzen, mit Hass und Gewalt rechnen müssen. Und da ist, glaube ich, die starke Stelle ein ganz wichtiger Baustein. Auch das ist deutlich geworden. Auch da nochmal dann der Aufruf, sich da gern zu melden. Wir hatten am Anfang den Werbeblock, den mache ich jetzt am Ende nochmal. Wer selber betroffen ist oder jemanden kennt, der Hilfe braucht, oder wer Bedarf hat oder Bedarf sieht, Präventionsmaßnahmen vielleicht auch schon zu ergreifen, dann schaut euch die starke Stelle an. Im Internet unter delle.de. Nee, oh, habe ich die falsche Mailadresse aufgeschrieben. So, dann müssen Sie die jetzt gleich nochmal sagen. Telefon habe ich aber richtig aufgeschrieben, ne? Das ist die 0800 300 99 44 und die Webseite ist die
www.starkestelle-in-einem-wort.de.
Da habe ich das Minus da reingeschaut. Also starke Stelle ohne Punkt und Komma.
Genau.de.
Voransorge, Frau Wistuber, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier zu Gast waren und uns Einblicke gegeben haben in Ihre Arbeit. Sicherlich nicht immer einfach. Also sozusagen da dann am Telefon, man hört ja dann häufig nicht die schönsten Geschichten und das ist ja dann auch persönlich wahrscheinlich ein Stück weit belastend. Da auch danke für Ihr Engagement und danke, dass Sie heute zu Gast waren.
Ja, vielen Dank.
Ja, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne, empfehlt den Podcast weiter und um keine zukünftige Folge zu verpassen, abonniert doch Wir Kommunalen nachgefragt einfach bei eurem Podcast-Anbieter. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt neugierig und vor allem bleibt laut für unsere lokale Demokratie und schützt Amts- und Mandatsträger.